Astronomie am Kepler.
Supererden, Hot Jupiters, Mini-Neptune, hyzenische Planeten. Um andere Sterne kreisen ganz andere Typen von Planeten als um unsere Sonne. Und das werden wir uns in dieser Folge von Astronomie am Kepler etwas genauer ansehen. Außerdem sprechen wir über Plato, die Weltraumteleskopmission, die voraussichtlich im Herbst 2026 starten wird und die uns mehr über die Atmosphären von erdähnlichen Planeten erzählen sollte. Davor reden wir in den Space News über Schnops oder Knops, die Bestandteile, die für Leben, so wie wir es kennen, nötig sind und was der Haken daran ist, die wirklich auf einer Oberfläche eines Planeten verfügbar zu halten. Am Ende unseres Kurses machen wir dann noch einmal unser Astrolexikon auf und sprechen über schmutzige Schneebälle im Weltall, Kometen. Also viele interessante Themen, drum los gehen wir in unseren Kursraum.
Herzlich willkommen zur 53. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Norbert Ziller, und meinem Team vom Mehrschulenkurs Astronomie.
Heute geht es bei uns um Exoplaneten.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News.
Was macht Astrobiologen glücklich?
Bier. Schnaps.
Schnaps, das ist hier CHNOPS und steht für die Elemente, die für Leben, so wie wir es kennen, notwendig sind. C für Kohlenstoff, H für Wasserstoff, N für den Stickstoff, O für den Sauerstoff, P für Phosphor und S für den Schwefel. Und Leben, so wie wir es kennen, Life as we know it, Locky, braucht genau das. Weil daraus bestehen eben wesentlichste Teile unseres biologischen Lebens und deswegen suchen Astrobiologinnen und Astrobiologen bei allen Spektren, wo sie Elemente identifizieren können, auf Exoplaneten genau nach diesen Sachen. So, und jetzt gibt es eine neue Studie, die in Nature erschienen ist, von der ETH Zürich und von den Universitäten Cambridge und Groningen. Und da haben sie die Rolle der Chemie untersucht. Wie spielen chemische, geochemische Prozesse eine Rolle? Wie viel Phosphor und wie viel Stickstoff, auf die beiden Elemente haben sie sich konzentriert, also wie viel Phosphor und wie viel Stickstoff es auf der Oberfläche eines Planeten geben kann. Denn wir haben ja nichts davon, wenn wir diese Lebensbausteine zwar auf einem Planeten haben, aber das Ganze runter sinkt in den Kern des Planeten oder in den unteren Erdmantel. Die Sachen müssen ja oberflächennah verfügbar sein. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Also auf der Erde haben wir das natürlich, sonst würde es uns so nicht geben. Aber da gibt's einige Dinge, von denen ich vorher auch noch nie was gehört habe. Es reicht überhaupt nicht aus, dass auf einem Planet flüssiges Wasser existieren kann, dass dort vielleicht Leben geben könnte, sondern man braucht eben auch alle anderen Sachen. Eben Schnops oder Knops oder Knops, eben CHNOPS. Warum Phosphor? Phosphor, das brauchen wir für den Energiehaushalt unserer Zellen und für die Bildung von der DNA, also von unserem Erbgut. Und Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil von Proteinen. Ohne Stickstoff können keine Proteine gebildet werden, dadurch keine Eiweiße. Und Stickstoff, wisst ihr sicher, ist ja auch Pflanzendünger. Also Stickstoff werden von allen unseren Pflanzen gebraucht, damit sie überhaupt wachsen können. Also ohne Phosphor und Stickstoff an der Oberfläche wird es ein bisschen öder vom Planeten und wird sich kein Leben, so wie wir es kennen, zumindest bilden können. Und das ist jetzt der Haken. Was braucht es, damit das nicht irgendwo entweder in den Planetenkern runtersinkt oder in die Atmosphäre geht, sondern wirklich auf der Erde im Gestein oberflächennah verfügbar ist? Und da gibt es eine Schlüsselrolle für das Element Sauerstoff. Sauerstoff, die Sauerstoffkonzentration, die es am Anfang gibt, zu einer Zeit, wo der ganze Planet noch glutflüssig ist, also wo alles Schmelze ist, das entscheidet darüber, wie viel Phosphor und wie viel Stickstoff eigentlich auf den Planeten oben drauf bleiben kann. Also stellt sich vor, so ein Planet, der ist Gesteinsplanet natürlich, der ist komplett aufgeschmolzen, ja. Alles ist flüssiges Gestein, wir haben flüssige Metalle und so weiter. Jetzt die schwere Schmelze, die sinkt in dem komplett aufgeschmolzenen Brocken immer tiefer runter und bildet irgendwann den Kern. Das ist vor allem das Eisen. Also Eisen und Nickel, deswegen haben wir einen Eisen-Nickel-Kern. Wenn Elemente weiter hier oben bleiben sollen, dann müssen die Mineralschmelzen bilden. Das heißt, die müssen sie mit anderen Elementen verbinden. Und Mineralschmelze, also Mineralien, die geschmolzen sind, die bleiben weiter oben. Die sinken nicht so tief runter. Darum gibt es zum Beispiel so ein schweres Element wie Uran trotzdem in Lagerstätten, wo wir es abbauen können. Uran ist zwar viel schwerer als das Eisen, aber das Uran verbindet sich mit Sauerstoff. Das sind Uranoxide. Und ist deswegen eine Mineralschmelze und die sinkt nicht in den Kern runter. Die bleibt hier oben und für uns verfügbar. Auch Phosphor und Stickstoff können sich eben mit dem Eisen verbinden und runtersinken. Und es ist jetzt so, wenn es wenig Sauerstoff gibt, dann bindet sich der Phosphor sehr gut ans Eisen und sinkt mit dem Eisen in den Kern runter. Und wir haben praktisch keinen Phosphor an der Oberfläche. Stickstoff wird es genug geben. Wenn es jetzt mehr Sauerstoff gibt, hätten wir zwar genug Phosphor, aber der Stickstoff sinkt zum Teil mit dem Eisen in den Kern runter, weil es sich verbindet, aber vor allem geht er in die Atmosphäre raus, als atmosphärischer, also als gasförmiger Stickstoff und steht dann für die Entstehung von Leben auch nicht zur Verfügung. Und der Bereich der richtigen Sauerstoffkonzentration ist jetzt verdammt schmal. Die haben herausgefunden, dass eine ziemlich genaue Konzentration an Sauerstoff da sein muss, damit sowohl genügend Stickstoff als auch genügend Sauerstoff überhaupt auf der Oberfläche eines Planeten bleiben kann. Also es ist ein ganz schönes kosmisches Roulette, eine sehr, sehr starke Einschränkung. Es ist auch noch so, dass es von der Position in einem Sternsystem abhängt, wie viel Sauerstoff auf dem Planeten vorhanden ist. So tendenziell näher am Stern gibt es weniger Sauerstoff in den ursprünglichen Wolken, wo sich dann die Planeten bilden, und weiter draußen gibt es mehr. Das schränkt jetzt zum Beispiel auch in unserem Sonnensystem die Suche nach Leben ein. Wie schaut es denn aus, auf welchem Planeten könnte man denn am ehesten noch Leben finden?
Am Mars.
Ja, und schauen wir mal, wo der Mars ist. Der ist 1,5 Mal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Und das bedeutet in dem Modell, er ist gerade noch am Rand des Gebietes, wo der Sauerstoffgehalt noch nicht so hoch ist. Also am Mars ist es schwieriger, dass es einmal Leben hat geben können, aber es ist noch möglich. Ein bisschen weiter draußen und es wäre, obwohl es noch flüssiges Wasser geben könnte, trotzdem nicht mehr möglich, dass es Leben geben kann, wie wir es kennen.
Wie ist das dann mit den Gasriesenmonden?
Das ist genau der Punkt. Ja, also da haben wir zwar flüssiges Wasser auf dem Mond Europa, auf Enceladus, aber eben haben wir dort nicht die chemischen Zusammensetzungen, dass das passen könnte. Also wenn die recht haben, dann verringert das die Chancen, dass wir dort Leben finden, erheblich. Da bräuchte man irgendwelche Prozesse, die wir nicht kennen, die das richtige Verhältnis an Sauerstoff dann irgendwie trotzdem bereitstellen können. Also vielleicht kommt da ja noch was, aber in der Studie zumindest, also das wird bedeuten, dass wir wirklich eher in diese Rare Earth Theorie reinkommen, seltene Erde, dass wir also einen wirklich bewohnbaren Planeten extrem selten haben würden. Also für alle Alien-Fans ziemlich schlechte Nachrichten. Vielleicht kommt da mal eine Studie raus, die noch andere Ideen hat, aber es sind immer eher so, ja, wenig lebensfreundliche Space News für heute. Aber jetzt starten wir in unser Hauptthema. Wir reden über Exoplaneten. Es ist eine verrückte Sache. Wenn wir auf die Internationale Astronomische Union blicken, dann müsste ich eigentlich sagen, es gibt keine Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Ja, warum denn das nicht?
Die offizielle Definition von einem Planet ist, dass es halt ein Objekt ist, das annähernd kugelförmig ist, der seine Bahn freigeräumt hat, sodass er halt von anderen kleinen Objekten und dass er um die Sonne kreist.
Genau, und warum gibt es jetzt um andere Sterne keine Planeten?
Weil Sonne halt nur unsere Sonne ist. Das heißt, es kann nicht irgendwie anders herumkreisen. Das geht halt nicht.
Also diese Planetendefinition, die da 2006, glaube ich, gemacht worden ist, die ist wirklich grundlegend schiefgegangen. Es ist ja komplett eigenartig, dass man alle Planeten um andere Sterne als die Sonne nicht Planeten nennen darf. Aber das wäre eigentlich das, was dabei rauskommt. Also, wir reden nicht über Planeten, wir reden über Exoplaneten. Man wusste ja sehr lange nicht, ob es wenig Planeten gibt, viele Planeten gibt. Ist das was Seltenes, dass sie Planeten bilden? Ist es häufig? Es hat verdammt lang gedauert, bis man die ersten Planeten nachweisen konnte. Und die allerersten Quasi-Planeten, die gefunden wurden, sind auch ziemlich schräge Dinge. Man hat da zwar drei planetenähnliche Körper gefunden, die man dann später Draugr, Poltergeist und Phobetor genannt hat. Drei Zombie-Planeten sozusagen, zumindest von den Namen her sind das lauter Untote. Wieso denn das? Das liegt an dem Ding, das sie umkreisen, an Licht. Was ist denn das?
Ein Pulsar.
Und ein Pulsar ist was?
Das ist ein Neutronenstern.
Wo kommt ein Neutronenstern her?
Das ist das, was nach einer Supernova übrig bleibt.
Und darum sind das Objekte, die man jetzt nicht wirklich als Planeten akzeptiert hat, sondern, sagen wir, Quasi-Planeten. Also aus den Resten, aus den Staub- und Gasresten der Supernova, haben sich da noch ein paar Körper gebildet, die dann diesen Rest, der nach einer Supernova überbleibt, so ein Neutronenstern, die eben den noch umkreisen. Also, ja, Zombie-Planeten, die hat man jetzt nicht wirklich als Planeten ernst genommen. Den ersten richtigen Exoplaneten, den hat man dann 5 Jahre später gefunden. Michel Mayor und Didier Queloz, beide von der Uni Genf, die haben den Planeten 51 Pegasi b entdeckt. Die ersten Planeten, die man um Sterne findet, die heißen alle b. Von wegen, es gibt keinen Planeten B, there is no planet B. Es gibt lauter Planeten B. Wieso heißt denn kein Planet A?
Weil A in diesen Systemen immer der Stern ist, um den sie kreisen.
Genau, und dann zählt man weiter. Der erste Planet, den man entdeckt, das ist B, der zweite Planet C, der dritte Planet D. Auch völlig egal, wie weit er vom Stern weg ist übrigens. Einfach nach der Reihenfolge der Entdeckung. So, den hat man mit einer ein bisschen eigenartigen Methode gefunden, mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Und da geht es darum, dass ja auch Sterne um die Planeten kreisen, nicht ganz stillstehen, oder? Wie funktioniert das? Hoffentlich.
Sorry. Das geht relativ einfach mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Das bedeutet, der Stern steht nicht genau still, sondern durch die Bewegung um ein gemeinsames Zentrum der Masse, weil der Planet hat ein Gewicht, die Sonne hat ein Gewicht und die beiden haben dann das Mittel von den beiden und um das kreist der Stern. Heißt, er wabert immer leicht vor und zurück.
Dadurch ist es ja so, wenn der Stern auf uns zukommt,
dass er sich dann blau färbt oder bläulich herfärbt. Ganz minimal ist das, aber man kann es messen.
Und wenn er von uns weggeht?
Dann färbt er sich rot, da das Licht gestreckt wird.
Also wir haben durch den sogenannten Doppler-Effekt, wenn der Stern sich uns nähert, eine Blau-Verschiebung, wenn er von uns weggeht, eine Rot-Verschiebung. Man kann das mittlerweile so extrem genau messen, dass man schon ein paar Meter pro Sekunde Geschwindigkeit auf uns zu oder von uns weg bestimmen kann. Und damit wurde der erste Exoplanet gefunden. Man hat es dann auch geschafft, man kann das über die Kepler-Gesetze machen, herauszufinden, wie schwer der ist, wie viel Masse der hat. Man kann natürlich schauen, wie lange braucht er einmal um seinen Stern herum. Also dieser Wechsel rot verschoben, blau verschoben, rot, blau, ergibt einen Rhythmus. Und da ist man draufgekommen, dieser Planet mit einer halben Jupiter-Masse, der braucht nur 4,2 Tage rund um seinen Stern herum. Im Moment haben sich alle gedacht, das gibt's ja nicht. Eine halbe Jupitermasse, also sicher so ein Gasriese, und nur 4,2 Tage um seinen Stern. Was bedeutet denn das, wenn der nur so wenig Zeit braucht, um seinen Stern zu kreisen?
Naja, die Astronomen waren verwundert, weil wenn der Planet nur so kurz braucht, um den Stern herumzukommen, dann heißt es, dass er sehr nah ist, aber wenn der eigentlich so schwer ist, könnte er eigentlich gar nicht dort entstehen. Also halt der Gasriese kann nicht dort entstehen in der Nähe von seinem Stern.
Ja, im Grunde ist nämlich so wie bei unserem Planetensystem, Gasriesen bilden sich nur weit draußen, denn junge Sterne schieben alle Gase bei der Entstehung des Planetensystems weit nach draußen durch ihre starke Strahlung. Innen gibt's nicht genug Gas, dass so ein Gasriese entstehen kann. Das heißt, auch diese Planeten, die so Gasriesen sind und ganz dicht am Stern sind, man nennt die jetzt Hot Jupiters, heiße Jupiter, auch die müssen weit draußen entstanden sein. Und diese Exoplanetenentdeckung, die hat jetzt das ganze Bild davon, wie Planetensysteme funktionieren, völlig über den Haufen geworfen. In Nizza haben sich die Planetologen und die Astronomen zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, wie man jetzt das verstehen kann und wie Planetensysteme vielleicht anders funktionieren, und haben dort das Nizza-Modell entwickelt, das NICE-Model, in dem sie dann festgestellt haben, Planeten haben einen Migrationshintergrund. Also Planeten wandern durch ihr Planetensystem herum, die können weiter rauswandern, die können weiter reinwandern, und es gibt tatsächlich Prozesse, die man über Computermodelle nachgeprüft hat, dass auch so ein großer Gasplanet eben bis ganz dicht an seinen Stern kommen kann. Übrigens, bis man dann zum ersten Mal einen Planeten gefunden hat, der so ähnlich ist wie unsere Erde oder zumindest ein Gesteinsplanet sein muss, hat es dann bis 2005 gedauert. Es war eigentlich nicht wirklich eine Erde, sondern eine Supererde. Hey, wow, es gibt Supererden. Was ist denn eine Supererde? Was glaubst du?
Eine große Erde.
Ab zwei Sonnenmassen. Von zwei Erdmassen bis ungefähr 10 Erdmassen nimmt man an, dass das noch Himmelskörper sind, die Gesteinsplaneten sind. Und die nennt man dann Supererde. Also so wie ein felsiger Planet wie die Erde, aber eben mit mehr Masse. Übrigens, erdähnliche Planeten, die eben weniger als zwei Erdmassen haben, heißen nicht, es ist so wie unsere Erde mit Seen, Meeren, Flüssen, Wäldern, sondern das heißt nur, dass Felsplaneten sind. Also auch der Merkur, die Venus und der Mars sind erdähnliche Planeten, auch wenn uns alle drei Planeten auf verschiedene Arten und Weisen schnell töten würden. Am schnellsten töten würde uns der Planet der Liebe, die Venus. Ziemlich gemein. Aber gut, erdähnlich heißt also nicht, dort ist schön. Und Supererde heißt nicht, es ist noch besser als die Erde, sondern einfacher Gesteinsplanet, der eben nicht ein Gasplanet ist. So, dann kommt das nächste, die nächste Planetenklasse, die man gefunden hat, eben von 10 bis 20 Erdmassen. Sowas gibt es bei uns nicht im Sonnensystem. Bei den Exoplaneten ist das aber das häufigste, was überhaupt vorkommt. Und man hat die Dinger Mini-Neptune genannt. Also so wie der Neptun, so ein Eisplanet, das heißt, so besteht aus sehr viel Gas, hat aber vermutlich irgendwo noch einen festen Kern, hat aber sehr viel Methan, Ammoniak, so kalte Moleküle, die man eben aus unerfindlichen Gründen Eis nennt. Also eigentlich sind es keine festen Eiskörner oder so. Da können aber feste Eiskörner aus dem Material auch herumfliegen. Also da kann schon einmal Methan schneien. Drum vielleicht Eisplaneten. Und die gibt's oft. Dann gibt's auch noch die, könnte auch noch anderes sein, woraus die bestehen, aber das ist spekulativ. Dann gibt es so die Neptunartigen Planeten, so wie unser Neptun und Uranus. Dann gibt es ein Super-Neptun. Ja, was glaubst du, die Supere sein beim Super-Neptun?
Er hat einfach mehr Masse als der Neptun und ist gleich wie die Supererden.
Genau, also das gleiche Prinzip. Und dann gibt es eben die Riesen, die großen Gasriesen, so wie unser Saturn und Jupiter. Also das sind so die normalen Klassen von Planeten, von Exoplaneten, die man bis jetzt so zustande gekriegt hat. Es gibt auch noch Spekulationen, dass es noch andere Typen an Exoplaneten geben könnte. Die kann man jetzt nicht beweisen, aber die wären denkbar. Wir hatten schon einmal die hyzenischen Planeten, mögliche Supererden, die aber gleichzeitig noch von einem riesigen Wasserozean bedeckt sind und dadurch so ähnliche Massen haben wie Mini-Neptune, also so ähnliche Dichten. So ein Mini-Neptun ist ja viel weniger dicht als ein Gesteinsplanet, aber eben man kriegt die gleiche Dichte mit einem Gesteinskern und extrem viel Wasser rundherum und dann rundherum noch eine große Wasserstoffhülle. Das wäre eine coole Idee. Auf so einem hyzenischen Planeten könnte es vielleicht auch irgendwelche Formen von Leben geben, könnte man sich vorstellen. Also nicht Leben, wie wir es kennen, kein Locky, aber andere Formen. Ist auch eine coole Vorstellung, so ein Ozeanplanet. Stellt sich das vor, wirklich ein Planet, der komplett von einer viele 10 Kilometer oder hunderte Kilometer dichten Schicht von Wasser bedeckt ist. Also wäre wirklich cool. Kann sein, kann auch nicht sein. Diese Idee kann man nicht beweisen. Zumindest einer der ersten Planeten, für die man das sich überlegt hat, K2-18b, ist sowas ziemlich sicher nicht. Da haben wir schon einmal in einer früheren Folge drüber geredet. Da gibt es aber noch andere Formen. Ein Augapfelplanet, das habe ich vorher noch nie gehört. Unser allernähester Planet, Exoplanet, der Proxima Centauri B, der könnte sowas sein. Der ist nämlich so dicht an seinem Stern dran, dass immer die gleiche Seite vom Planeten zu seinem Stern schaut. Und nur dadurch hat der in dem Bereich vielleicht sogar flüssiges Wasser. Auf der gegenüberliegenden Seite überhaupt nicht. Also das wäre etwas schräg. Ein chtonischer Planet, das wäre ein Gasriese, der aber durch Erosion durch seinen Stern, also durch die Strahlung seines Sterns, seine ganze Gashülle verloren hat. Da ist also nur mehr der Kern von diesem Gasplaneten übrig. Wäre möglich, ist nicht ganz ausgeschlossen. Es wäre also dann irgendwie so ein Riesengesteinsmetallplanet, so eine Art Mega-Erde, wenn wir wollen. Dann könnte es auch Eisenplaneten geben. Wir haben ja in unserem Sonnensystem einen Planeten, der fast nur aus Kern besteht. Das ist der Merkur. Der Merkur hat einen totalen winzigen Gesteinsmantel und man weiß immer noch nicht, warum das eigentlich so ist und weil der fast nur aus Kern besteht. Aber es könnte sein, dass bei einem Planeten der ganze Mantel weggeschmirgelt, weggeschleudert, abgestoßen wurde und der nur mehr aus Metallen besteht. Na, das hat man dann Eisenplanet getauft. Könnte sein. Gibt es auch noch Ideen, dass es Kohlenstoffplaneten geben könnte, also fliegende Kohlenstücke. Und manche unterteilen jetzt auch noch die erdähnlichen Planeten und sagen, ja, nennen wir manche Planeten, die ja sehr dichte Atmosphäre haben, nicht Super Erde, sondern nennen wir Super Venus. Also gibt es viele Vorstellungen, wie man Exoplaneten noch nennen könnte. Auf jeden Fall, es gibt da draußen viel, viel mehr Arten von Planeten, als wir aus unserem Sonnensystem kennen. Und da werden wir vielleicht auch bald mehr darüber wissen. Im Herbst startet eine neue Mission der ESA, Plato, die sehr, sehr viel mehr über Exoplaneten herausfinden wird. Das schaut auch total witzig aus, wenn man sich das Weltraumteleskop anschaut. Das fliegt zum Lagrange-Punkt 2, zum L2, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg, da wo schon Gaia war und der Planck, die Planck-Sonde, die die Hintergrundstrahlung der Erde gemessen hat und so weiter. Und das hat nicht ein großes Teleskop oder so, sondern das hat über 20, ja, im Grunde Kameras mit Teleobjektiven. Also das sind nur 12 cm im Durchmesser, nicht größer, und bilden so richtig so eine Phalanx an, ja, lauter kleinen Rohren. Also das schaut ganz witzig aus. Also über 20 Rohre nebeneinander, zueinander ein bisschen verdreht. Aber das reicht. Die sind wahnsinnig lichtempfindliche Chips drinnen und die können in relativ kurzer Zeit große Teile vom Himmel aufnehmen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dadurch kriegen sie viele Daten zusammen, die man eben dann für das Auffinden und auch das Charakterisieren von Exoplaneten verwenden kann. Und das Hauptziel sind eben terrestrische Planeten, also erdähnliche, also Felsplaneten, die ungefähr die Größe der Erde haben. Da ist auch das Institut für Weltraumforschung aus Graz recht massiv mitbeteiligt. Die werden da auch noch, ja, vielleicht kommt da mal wer zu uns auf Besuch, der uns das Ganze genauer erzählt, was sie alles bei Plato gemacht haben. Also es kommen wieder spannende Zeiten für die Exoplanetenforscher. Gut, jetzt kommen auch wieder spannende Zeiten für euch. Uns fehlt noch eine Rubrik.
Das Kepler-Astrolexikon.
Die Antonia ist heute unsere Ziehbeauftragte für den nächsten Begriff aus dem Astrolexikon.
Es ist ein Komet.
Was ist denn ein Komet?
Ein Komet ist etwas, also quasi wie ein Stein, der durchs Wetter fliegt mit sehr hoher Geschwindigkeit.
Ist ein Komet eine Sternschnuppe?
Ja, das müssen wir noch klären. Die haben zumindest am Kometen und Sternschnuppen miteinander was zu tun.
Kometen haben Schweife. Ist das die Mehrzahl? Schweife? Schweiß? Sie bestehen aus Eis- bzw. Gesteinzeugmasse.
Genau, also dreckige Schneebälle, schmutzige Dreckbälle und genau das ist auch der Grund, warum die Schweife haben. So, gehen wir es einmal an. Die sind das ursprünglichste Material, das in unserem Planetensystem überhaupt unterwegs ist. Also stellt euch vor, eine Handvoll Gatsch, eine Handvoll Eis und Schnee und die beiden Sachen manscht ihr zusammen und ein bisschen größer, ein paar Kilometer groß, ein Gatsch-Schneebrocken, der ein paar Kilometer groß ist, ungefähr das ist ein Komet. Und diese Kometen, diese Wasser, Eis, Staub, Gatsch, Brocken, komplett durchgefroren. Die sind jetzt weit draußen in unserem Planetensystem zu finden. Also die sind zum Teil, gibt es welche, die in der Nähe der Gasriesen herumfliegen, aber die meisten sind extrem weit draußen in unserem Planetensystem, in der sogenannten Oortschen Wolke, also so am Rand des Sonnensystems. Da fliegen vermutlich aber Milliarden von diesen Kometen draußen herum, die in der Frühzeit der Bildung des Sonnensystems da draus geschleudert worden sind. Und zwar nicht nur in der Scheibe, unser Planetensystem ist ja mehr so scheibenförmig, sondern eigentlich mehr oder minder eine Kugel rund um das Sonnensystem herum. Warum wissen wir das? Weil Kometen aus allen möglichen Richtungen kommen. Nicht nur in der Ebene der Ekliptik, wo unsere Planeten sind, sondern eigentlich aus völlig beliebigen Richtungen. Und diese Kometen werden also, diese Oortsche Wolke, wo die ganzen Kometen sind, die werden durch irgendwelche Störungen, durch einen vorbeiziehenden Stern oder was auch immer, vielleicht auch durch primordiale schwarze Löcher, die Theorie gibt es auch, abgelenkt und fliegen dann irgendwann Richtung Sonne tiefer, Richtung unser Planetensystem rein. Wenn jetzt so ein Eis-Gatschhaufen immer näher zur Sonne kommt, dann schmilzt er auf. Besser gesagt, schmelzen kann im Weltraum nichts, nur verdampfen. Das Eis beginnt durch manche Löcher in dem Kometen rauszudampfen. Es bildet die richtige Geysire, wo es dann auch den Staub mit rausschleudert. Es bildet sich also um diesen Kometenkern herum so eine Gas-Staub-Hülle rundherum. Ja? So eine Gas-Staub-Wolke.
Die zeigt doch immer weg von der Sonne, oder?
Die Gasstaubwolke ist nur rundherum. Aber du hast recht, der Strahlungsdruck der Sonne, und zwar wirklich das Licht der Sonne, schiebt jetzt diesen Staub und das Gas weg vom Kometenkern. Und wenn die Strahlung von der Sonne das wegschiebt, dann geht es natürlich direkt weg von der Sonne. Und drum zeigt dieser Schweif des Kometen aus dem ausgedampften und heruntergebröckelten Zeug immer von der Sonne weg. Und das ist ein Komet. Je näher er bei der Sonne ist, desto ausgeprägter ist der Schweif. Da gibt es dann auch noch so einen Ionenschweif. Geladene Teilchen, nämlich die in diesem Gas sind, die werden vom Sonnenwind weggedrückt, also durch elektrische Kräfte. Der geladene Sonnenwind, die Teilchen von der Sonne, die schieben die geladenen Teilchen weg. Das ist dann der Ionenschweif. Also so ein Komet hat zwei Schweife. Einen Staubschweif, der ist dann immer vom Licht weggedrückt worden und bildet dann im Endeffekt so einen gebogenen Schweif. Und der Ionenschweif durch den Sonnenwind, der ist meistens recht gerade weg von der Sonne. Das sind die beiden Schweife eines Kometen. Er hat also normalerweise immer zwei Schweife. Der Ionenschweif ist weniger leicht zu sehen, der Staubschweif ist meistens deutlicher. So, was hat jetzt der Komet mit Sternschnuppen zu tun? Die ganzen kleinen Bröckel, die jetzt von so einem Kometen runterbröckeln, die diesen Schweif bilden, die bleiben so in der Bahn des Kometen hängen. Und wenn die Erde genau durch diesen Staubschwall, den der Komet gebildet hat, durchfliegt, dann fliegen diese kleinsten Bröckchen, die vielleicht ja, Millimeter oder ein paar Millimeter noch haben, wenn es hochkommt, einen Zentimeter oder ein paar Zentimeter, in die Erdatmosphäre rein mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Und durch die hohen Geschwindigkeiten von 10, 20 Kilometer pro Sekunde bringen die Luft zum Leuchten und dann sehen wir einen Meteor, eine Sternschnuppe. Also nicht das Verglühen, die verglühen natürlich auch, das Verglühen sehen wir nicht, dazu ist es viel zu dunkel, zu wenig hell, aber durch die hohe Geschwindigkeit wird die Luft so extrem erhitzt, dass die Luft selber leuchtet. Das nennt man eine Meteor und das ist das, was wir Sternschnuppe nennen. Also viele Sternschnuppen sind die früheren kleinen Bruchstücke von einem Komet.
Das heißt, diese Sternschnuppen sind dann meistens nur so 1 Zentimeter groß im Endeffekt?
Das sind schon ziemlich hell, die nur 1 Zentimeter großen. Man sieht, dass wir Sternschnuppe sehen können, da reicht 1 Millimeter. Also wenn Sternschnuppe 1, 2, 3 Zentimeter groß ist, das sind die richtig hell und sind oft schon färbig. Das sind dann manchmal schon so grün und so, ja. Die schauen dann verdammt cool aus.
Wie groß ist so ein Komet durchschnittlich ungefähr?
Einige Kilometer ist typisch. Übrigens, auf Kometen gibt's unglaublich viel organisch Moleküle drauf. Das hat die Rosetta-Mission entdeckt. Also wir haben so richtig eine Suppe an viel Materialien, viel organisches Material. Wenn nur 2-3% des Wassers der Erde aus Kometeneinschlägen stammen, dann haben die mindestens doppelt so viel organisches Material auf die Erde gebracht, wie für die Lebensentstehung nötig war. Das ist vielleicht ein Ausweg aus diesem Paper mit der glutflüssigen Erde, also mit einem glutflüssigen Planeten, wo Phosphor und Schwefel verschwinden. Durch Kometeneinschläge könnte es dann wieder geliefert werden. Müssen wir das Leben auf anderen Planeten doch nicht ganz abschreiben.
Und das war sie jetzt, die 53. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib uns einen freundlichen Kommentar.
Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar und wir freuen uns auch, wenn ihr abonniert werden. Wir freuen uns, wenn wir gute Bewertungen bekommen. Das ist besonders wichtig für uns. Eine gute Bewertung sorgt dafür, dass die Algorithmen bei den Podcasts uns sichtbarer machen, dass wir öfter vorgeschlagen werden und dann können uns mehr Leute anhören. Ihr könnt aber auch auf YouTube einen Kommentar hinterlassen, auf Spotify den Daumen hoch geben oder wo immer du diesen Podcast hörst, bitte gib uns eine gute Rückmeldung. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website. Das ist www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Und ihr könnt uns auch Themenwünsche schicken. Schreibt uns einfach auf unsere E-Mail-Adresse auf keplersternwarte@gmail.com oder auch auf unseren Social-Media-Accounts. Wir sind auch auf Facebook, wir sind auf Instagram, auf Blue Sky, auf Threads. Alle Links dazu findest du übrigens in unseren Shownotes. Damit also, bis zum nächsten Mal. Bye. Awesome.